Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Jule Reimer. Australiens Wildfeuer betreffen mittlerweile nicht mehr nur diesen Kontinent. Der Rauch zieht um die Welt. Und wie alles zusammenhängt, dazu gleich mehr. Die Umweltschutzorganisation BUND stellte heute Morgen ihren Insektenatlas vor. Mit Daten und Fakten über Nützlinge und Schädlinge in der Landwirtschaft. Die Digitalisierung macht nur vor wenigen Bereichen des Lebens halt, weil Fälschungen viel leichter fallen. Plant das deutsche Innenministerium, Passfotos nur noch auf Behörden machen zu lassen? Und auf der gerade in Las Vegas laufenden Elektronikmesse CES können Sie sehen, wie die Informationstechnik auch Einzug in unsere Küchen und in unser Sexleben hält. Verbrauchertipp: erfahren Sie, worauf zu achten ist, wenn Sie einen Baum in Ihrem Garten fällen lassen wollen. Australien kommt nicht zur Ruhe. Die Zahl der Toten in den Feuergebieten steigt, die Schäden sind verheerend. Doch längst wirken sich die Brände eben nicht nur auf Australien, auf den Kontinent aus. Sie ziehen um die Welt. Und unser Südasien-Pazifik-Korrespondent Holger Senzel erklärt, was dort gerade passiert.
Nein, das ist kein Buschfeuer, das da durchs trockene Unterholz kriecht. Buschfeuer oder Wildfire, wie sie in Australien auch genannt werden, prasseln nicht. Sie röhren und fauchen. Es ist sogenanntes Backburning. Die Feuerwehr selbst hat auf einem breiten Landstreifen die verdorrte Vegetation angezündet, um der anrückenden Flammenwalze die Nahrung zu nehmen. Feuer gegen Feuer, das Einzige, das hilft. Es gibt wohl kaum einen härteren Job derzeit in Australien als Feuerwehrmann. Sogenannte Feuertornados können tonnenschwere Löschfahrzeuge durch die Luft schleudern. Und wenn mehrere Brände sich zu einem einzigen vereinen, dann reißt der gewaltige Sog alles in die Flammen. Der Wind kann sich drehen und die Brände unvorhergesehen die Richtung wechseln. 3 Firefighter verloren seit Oktober ihr Leben. Das Bild der kleinen Charlotte O'Dwyer, die mit dem Helm ihres Vaters auf dem Kopf vor dessen Sarg steht, ist heute auf sämtlichen Titelseiten. Aus der Luft ist wenig zu sehen von den verheerenden Feuern. Dichter Qualm hängt über dem Land. Doch auch unter der schwarzen Rauchdecke am Boden ist die Sicht schlecht. Menschen, Fahrzeuge, Häuser, Boote verschwimmen hinter einem orangefarbenen Dunstschleier. Die Feuer haben zu einer gefährlich schlechten Luftqualität geführt, sagt Claire Nullis von der Meteorologischen Organisation der Vereinten Nationen, WMO.
Der Rauch bedroht die menschliche Gesundheit in den großen Städten Australiens und er zieht tausende Kilometer bis nach Neuseeland und Südamerika. Auf Satellitenaufnahmen erkennen wir inzwischen sogar, dass der Rauch aus Australien offenbar den gesamten Planeten umkreist. The smoke is in the process
of circumnavigating the planet. Giftiges Kohlenmonoxid wird in die Atmosphäre geschleudert, außerdem Chemierückstände von Kunststoffen, Lacken und was da gerade brennt. Zudem sind die Wälder wichtig für die Luftreinigung. Jeder Baum, der verbrennt, kann kein Treibhausgas mehr aufnehmen. Ein Teufelskreis. Und dann gibt es da noch das meteorologische Phänomen der Indische Ozean-Dipolarität. Auf gut Deutsch, alles hängt mit allem zusammen. Australien wird immer trockener, Ostafrika immer nasser und flutgeplagter. Natürlich verändere sich das Klima auch von Natur aus ständig, sagt WMO-Sprecherin Nullis.
Aber es kann keinen Zweifel mehr darüber geben, dass der menschgemachte Klimawandel hier eine wesentliche Rolle spielt.
Wie bei allen Katastrophen und menschlichen Tragödien gibt es auch in Australien Kriminelle, die Notlagen ausnutzen. Auch Beck Winter erlebte nach der Rückkehr aus der Notunterkunft eine böse Überraschung.
Naja, unser Haus steht noch. Aber es ist komplett ausgeplündert worden. Die Weihnachtsgeschenke für die Kinder, die Kettensäge meines Mannes, Benzinkanister, eine Wasserpumpe, sogar mein Regenwachsmantel, alles weg. Und dann das Durcheinander, das sie hinterlassen haben.
Beklagen mag sich Beck Winter trotzdem nicht. Immerhin habe ihre Familie noch ein Heim. Viele Nachbarn hätten alles verloren. Manche sogar das Leben. Nach leichter Abkühlung und etwas Regen soll es in den kommenden Tagen wieder über 40 Grad heiß werden. Den Menschen in New South Wales und Victoria steht ein weiteres schlimmes Wochenende bevor.
über die Lage in Down Under, Holger Senzel. Allein das Ausmaß an Schäden, das die Brände in Australiens Tierwelt anrichten, das ist immens. Nach Angaben von Naturschützern könnten auf der Känguru-Insel im Süden des Landes 25.000 Koalas umgekommen sein. Das ist die Hälfte der dortigen Population. Biologen warnen jedoch davor, nur auf die größeren Säugetiere zu schauen. Viele, viele Kleintiere, Amphibien und Insektenpopulationen werden in noch größerem Ausmaß zerstört. Auch in Europa ist der Insektenschwund mittlerweile bedeutsam, allerdings aus anderen Gründen. Die Umweltorganisation BUND hat gemeinsam mit der Heinrich-Böll-Stiftung einen Insektenatlas erarbeitet und sich darin die Rolle der Grabbeltiere als Schädlinge und Nützlinge speziell in der Landwirtschaft angeschaut. Christiane Habermals in unserem Berliner Hauptstadtstudio, was ist denn die Hauptaussage?
Naja, das ist erstmal eine sehr umfangreiche Faktensammlung zum Verhältnis von Insekten und Landwirtschaft, was ja angesichts der Polemik in der letzten Zeit zwischen Bauernverbänden und Umweltschützern schon mal ein sehr großes Kapital ist. Denn dieses Verhältnis ist durchaus ambivalent. Insekten sind ja Ernteschädlinge, werden mit allen Mitteln und Kräften bekämpft von der Landwirtschaft. Andererseits ist die Intensivlandwirtschaft Intensivlandwirtschaft gilt als die wichtigste Ursache für den dramatischen Schwund von Insekten, den wir derzeit erleben. Auf der anderen Seite braucht die Landwirtschaft aber auch Insekten. Insekten bestäuben 3/4 der wichtigsten Kulturpflanzen weltweit und steigern deren Erträge. Global macht das einen Marktwert von mehreren 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr aus. Würde diese Bestäubungsleistung wegfallen, würden massive Ernteverluste, vor allem bei Gemüse und Obst, drohen. Insekten sind außerdem sehr wichtig für die Bodenqualität, indem sie Dung und abgestorbene Pflanzen und Tiere zersetzen. Und sie bekämpfen natürlich auch Schädlinge. Marienkäfer und Florfliegen zum Beispiel sind wichtige Vertilger von Blattläusen. Eine einzige Marienkäferlarve vertilgt 200 Blattläuse pro Tag. Damit könnten auch Pestizide eingespart werden.
Mhm. Welche Insekten sind von dem Schwund betroffen, besonders betroffen?
Also Mücken und Zecken weniger, falls sich da jemand gefreut haben sollte. Auch Libellen und Heuschrecken sind weniger betroffen. Mhm. Insgesamt aber sind 40% der Arten weltweit rückläufig. Die Daten sind da zum Teil, fehlen da noch Studien, vor allem in den tropischen Ländern. Aber alle Studien, die es gibt, die weisen doch bislang in die gleiche Richtung, nämlich nach unten. Wir kennen für Deutschland die Krefelder Insektenstudie, die einen Rückgang der Biomasse der Fluginsekten, aller Fluginsekten von 70-80% in den letzten 30 Jahren belegt hat. Insgesamt 70% der Schmetterlingsarten sind rückläufig, die Hälfte der Wildbienenarten sind stark gefährdet, 90% der 107 europäischen Ameisenarten sind rückläufig und auch die Käfer gehen stark zurück. Das kann man interessanterweise auch sehen an Kuhfladen. Die werden nämlich, die sind eine Art Hotspot der Artenvielfalt und werden von unzähligen Insektenarten besiedelt, allein 60 verschiedene Käferarten, die diesen Dung zersetzen. In den letzten Jahren sind aber diese Dungkäfer auch immer weniger geworden und sind vor allem durch die Ausscheidung der Kühe, die so giftig geworden sind, vor allem durch pestizidbelastetes Kraftfutter und regelmäßig durchgeführte Wurmkuren, sterben diese Dungkäfer, sodass diese Kuhfladen wie Beton auf der Weide zurückbleiben. Mhm. Also man könnte durchaus ein Entsorgungsproblem bekommen in den nächsten
Jahren. Und man bekommt einen ganz anderen Blick auf die Bedeutung von Kuhfladen. Ganz kurz, als Ursache haben Sie bereits erwähnt, die Intensivlandwirtschaft für den Schwund.
Ja, es gibt viele Ursachen, Verstädterung, Entwaldung, Trockenlegung, Brände, Klimawandel, Lichtverschmutzung, aber die Hauptursache bleibt die intensive Landwirtschaft, die weltweit immer mehr Flächen verschlingt mit großen Monokulturen, dem massiven Einsatz von Insektiziden und Herbiziden. Weltweit seit 1950 ist der Verbrauch von Pestiziden um das 50-fache gestiegen. Auch Stickstoffeinträge, Überdüngung, die hier führt, was vielleicht weniger bekannt ist, auch zum Insektensterben, denn nährstoffliebende Pflanzen werden bevorzugt. Führt zu einer großen Artenverarmung bei den Wildpflanzen, die wichtige Futterpflanzen für viele Insekten sind. Auch da eine Zahl, die heute genannt wurde. Seit 1950 sind 71% der Ackerwildkräuter in Deutschland verschwunden. Und das ist eine ganz wichtige Nahrungsgrundlage für viele Insekten.
Gibt es große Unterschiede von Kontinent zu Kontinent, jetzt jenseits von den Australien und den Bränden?
Ja, das Insektensterben ist, wie gesagt, ein weltweites Phänomen, aber besonders bedrohlich ist die Lage in den letzten Jahren in Südamerika geworden, der auch der artenreichste Kontinent ist. Das hat auch mit dem wachsenden Fleischverzehr zu tun. Seit 1970 hat er sich weltweit verdreifacht und vor allem in Südamerika sind Millionen Hektar Wald gerodet worden, um Anbauflächen für Futtersoja zu schaffen, mit einem sehr hohen Pestizideinsatz. Da sind riesige ökologisch tote Mondlandschaften entstanden. Das ist ein Problem, das uns in der Zukunft auch mit Blick auf das Mercosur-Abkommen, das Freihandelsabkommen mit EU und Südamerika noch beschäftigen dürfte.
Christiane Habermals über den Insektenatlas des BUNDs, der den Zustand von Schädlingen und Nützlingen beschreibt und dabei einen besonderen Blick auf die Landwirtschaft geworfen hat. Ein Reisepass ist ein Beleg für eine Staatsangehörige und das ist viel Geld wert auf dem Schwarzmarkt. Die Digitalisierung macht einerseits Dokumente sicherer, andererseits erleichtert sie das Fälschen von Fotos. Das Innenministerium will jetzt dagegen vorgehen. Aus Berlin, Isabel Reifenrath.
Das Bundesinnenministerium will, dass Passfotos künftig nur noch bei den zuständigen Behörden gemacht werden können. Laut dpa heißt es in einem Gesetzentwurf, die Fotos seien dann in Gegenwart eines Mitarbeiters aufzunehmen und elektronisch zu erfassen. Wer einen Pass oder Personalausweis beantragt, kann das Foto dann nicht mehr mitbringen, sondern muss es unter Aufsicht vor Ort an einem Selbstbedienungsterminal machen. So soll es nicht mehr möglich sein, ein Foto durch Morphing zu manipulieren. Dabei werden mehrere Bilder zu einem verschmolzen. In dem Passbild können so auch Gesichtszüge einer anderen Person enthalten sein. Das Bundesinnenministerium will verhindern, dass Pässe weitergegeben werden können. Die Fotogeschäfte fürchten Millioneneinbußen. Zwei Handelsverbände haben bereits einen kritischen Brief an Bundesinnenminister Horst Seehofer geschrieben. Die Bundesregierung will im Februar über den Gesetzentwurf beraten. Er soll frühestens im Sommer 2022 in Kraft treten.
Aus Berlin war das Isabel Reifenrath. Und die Digitalisierung, die erfasst noch ganz andere Bereiche. Beispiel, sie arbeiten in der Küche, kneten Teig, haben klebrige Finger und keinen Überblick mehr, ob sie wirklich schon alle Zutaten hinzugegeben haben. Normal wäre Finger waschen, abtrocknen, Kochbuch aufschlagen, nachlesen. Aber es ist vielleicht gerade zugeklappt. Es gibt Lösungen für ein Problem, zum Beispiel auf der Elektronikmesse in Las Vegas. Sebastian Hesse hat sich die neuesten Trends in der Küche angeschaut.
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Arbeit und plötzlich meldet sich auf Ihrem Smartphone Ihr Kühlschrank, um durchzugeben, was noch an Vorräten vorhanden ist. So in etwa funktioniert die Hightech-Küche, die man auf der CES am Stand von Bosch bestaunen kann. Das smarte Konzept umfasst noch mehr, erklärt Bosch-Manager Nils Kuschinski.
Es geht darum, dass ich in der Lage bin, die Zutaten, die Inhalte des Kühlschranks zu erkennen und der Kühlschrank über Artificial Intelligence im Prinzip dann in der Lage ist, zu matchen mit den Rezepten, welche Rezepte kann ich mit den Zutaten, die ich noch im Kühlschrank vorhanden habe, optimalerweise zubereiten.
Also ohne einkaufen gehen zu müssen. Die Rezeptvorschläge fürs Resteessen unterbreitet eine App, die ein US-amerikanisches Startup namens Chefling für Bosch entwickelt hat.
Warum arbeiten wir mit Chefling zusammen? Wir haben sehr viel Erfahrung zum Thema Hausgeräte, Kochen, Applikations-Know-how. Wir sehen aber, dass es im Startup-Umfeld eben immer wieder Unternehmen gibt, die ja vielleicht schneller sind, flexibler an manchen Stellen. Und wir haben gesehen über die letzten Jahre, dass wir eben in der Zusammenarbeit mit Startups manche Dinge vielleicht noch schneller und zielgerichteter einfach auf die Straße bringen können.
Und das gehört zum Erfolgsrezept der Technikschau in Las Vegas, das eben nicht nur die Großkonzerne ausstellen, sondern sich auch Tüftler mit originellen Innovationen bekannt machen können. In Kalifornien hat das Startup Pantryon seinen Sitz, dessen Gründer Fadi Shakur einen intelligenten Vorratsschrank entwickelt hat.
So this product is a electronic pantry shelf.
Das Elektrogerät erkennt, wie der Bosch-Kühlschrank, was an Vorräten noch da ist, kann aber auch bestimmen, was sich dem Ende neigt und diese Information aufs Smartphone senden.
Green means you're good, yellow means you're running out and there's a red, I don't have red here, red means you better go shopping.
Nach einem Ampelsystem weiß man dann, was man auf dem Heimweg noch einkaufen muss. Kleinstunternehmen wie Pantryon wollen sich auf der CES auch bei den großen Konzernen bekannt machen, um möglicherweise ihr Patent dann weiterverkaufen zu können, so wie es Schäffling gelungen ist. Auch der Branchenriese Samsung setzt auf intelligente, vernetzte Küchen, sagt der Business Director des Unternehmens Live, Erik Lindner.
Also im Rahmen unserer Multi-Device Experience, MDE genannt, sind wir weit vor allen anderen. Unsere Geräte sind miteinander vernetzbar. Der Kühlschrank, die Küche wird immer mehr zur Kommunikationszentrale werden oder ist mehr oder weniger schon. Und Samsung wird in diesem Jahr sein Line-Up total vergrößern, sodass wir auch im Einbaugerätebereich nach vorne in die Zukunft schauen können.
Die Kommunikation mit den intelligenten Küchengeräten läuft fast ausschließlich über das Smartphone. Bosch-Manager Kuschinski glaubt, dass auch Sprachsteuerung, etwa über Alexa, durchaus eine Zukunft in der Küche hat.
Sprache wird eine ganz wichtige Rolle spielen oder spielt es auch schon. Warum? Weil ich beim Kochen tendenziell die Hände einfach schmutzig habe und es dann natürlich angenehm ist, wenn ich nicht mit den dreckigen Händen irgendwo rumdrücken muss, auf dem Gerät oder auf dem Smartphone oder wo auch immer.
Langfristig, das sagen alle Entwickler von intelligenten Küchen, werden all diese neuen Annehmlichkeiten noch stärker auf individuelle Bedürfnisse zugeschnitten sein.
Es gibt Kunden, die vielleicht den Braten eher knuspriger wollen und es gibt Kunden, die den Braten vielleicht ein bisschen weniger knusprig haben wollen. Auch solche Dinge sind möglich, können wir über AI in Zukunft abbilden.
Eines jedoch werden Elektronik und Robotik dem Menschen vorerst noch nicht abnehmen. Das Schnippeln bleibt bei allen Futuro-Küchen auf der CES dem Koch überlassen.
Sebastian Hesse aus Las Vegas. Und wir bleiben auf der dort laufenden Elektronikmesse CES. Die Digitalisierung erfasst mittlerweile auch unser Intimleben. Mancher Hersteller von Sexspielzeug setzt bereits darauf. Ein kalifornischer Produzent hat jetzt ein Sexspielzeug entwickelt, das nicht nur via App gesteuert werden kann, es misst auch die Intensität von Orgasmen. Markus Schuler.
Ein halbes Jahr habe es gedauert, bis sie sich traute, ihrer Mutter zu erzählen, an was sie arbeitet. Sie kam in unser Büro und ich habe ihr alle Prototypen gezeigt. Meine Mutter wurde dann ganz leise. Ich habe schon das Schlimmste befürchtet. Und dann sagte sie, dass sie als junge Frau auch einen Vibrator besessen habe. Wir haben 2 Stunden über Sexualität und das erste Mal gesprochen. Dinge, über die Mutter und Tochter nie reden würden. Es war der zugleich schlimmste und schönste Moment. Aber ich bin sehr dankbar dafür. Anna Lee ist die Mitgründerin von Lioness, einem Startup in Oakland am Rande des Silicon Valley. Die 28-jährige Frau hat an der Elite-Uni in Berkeley Maschinenbau studiert. Sie komme aus einer eher konservativen christlichen Familie, erzählt die Ingenieurin, deren Eltern aus Südkorea eingewandert sind. Die meisten Sextoys seien in einem Karton verpackt, mit dem Foto eines Pornostars darauf. Benutze man sie und es passiere nichts, denke man als Frau, dass etwas mit einem nicht stimme, sagt die ehemalige Amazon-Mitarbeiterin. Alle unsere Mitgründerinnen hatten denselben Eindruck. Wir haben gesagt, Daten sind doch viel wichtiger, weil wir damit unseren Körper besser verstehen können. Mit Hilfe unseres Gerätes sagen wir, ja, du bist total normal. Jeder reagiert eben anders. Das Sexspielzeug verfügt über mehrere Sensoren. Es zeichnet die Bewegungen des Beckenbodens auf. Beim sexuellen Höhepunkt zieht sich dieser mehrfach zusammen. Die Smartphone-App von Lioness nimmt genau diese Daten auf. In der App kann man sich dann die aufgenommenen Diagramme ansehen. Die App gibt einem Tipps, wie man das Sexspielzeug besser nutzen kann.
So during an orgasm you actually see a very rhythmic up and down pelvic floor movement.
Während des Orgasmus sieht man sehr viele rhythmische Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur. Wir haben herausgefunden, dass jede Frau anders reagiert. Es macht Spaß, die Ergebnisse mit meiner besten Freundin zu vergleichen. Ich lerne dadurch, wie mein Körper auf sexuelle Erregung reagiert. Weit weniger erregend war für Anna und ihre Mitgründerin Liz die Suche nach Investoren. Selbst im liberalen Silicon Valley haben sie nur schwer Geldgeber gefunden, die an das Startup glaubten. Bei Meetings haben wir den Vibrator auf den Tisch gelegt und gesagt, sie können den auch in die Hand nehmen. Bei den Investoren, die dann meinten, nee, den wollen wir lieber nicht berühren, wussten wir sofort, dass das nichts wird. Glücklicherweise haben wir im Silicon Valley Rebellen gefunden, die an unsere Idee geglaubt haben. Kommende Woche wird für das umgerechnet gut 210 Euro teure Sexspielzeug von Lioness ein großes Firmware-Update herauskommen. Dann können die Geräte noch genauere Tipps geben, denn alle Daten werden anonymisiert an das Unternehmen geschickt. Mit Hilfe von Schwarmintelligenz konnten so bislang die Ergebnisse von 30.000 Messdaten analysiert werden. Eventuell wollen die Gründerinnen auch mit Universitäten zusammenarbeiten, um so die Sexualforschung zu unterstützen.
Da kann man nur hoffen, dass das Unternehmen den Datenschutz ernst nehmen. Aus Las Vegas berichtete Markus Schuler.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die Dürre im vergangenen Jahr hat dazu geführt, dass viele Bäume vertrocknet sind. Solche abgestorbenen Bäume stellen jedoch auf Dauer eine Gefahr dar. Was also tun? Bis Ende Februar darf man die Bäume noch fällen lassen. Im Frühjahr und Sommer ist das wegen brütender Vögel verboten. Aber Achtung, Bäume fällen zu lassen geht ins Geld und ist kompliziert. Der Verbrauchertipp von Anne Debus.
Das Fällen von Bäumen übernehmen Gartenbaubetriebe oder sogenannte Baumdienste. Oft ist in Privatgärten kein Platz, um hohe Bäume einfach in voller Länge umzulegen. Sie müssen dann stückweise von oben abgesägt werden. Beim Baumdienst Stamm und Ast aus Hamm kommt dafür ein Hubsteiger zum Einsatz. Ein schmales Fahrzeug mit einem ausfahrbaren Arbeitskorb. Chef Stefan Krellmann erklärt die Vorzüge.
Das ermöglicht uns, über die Teleskoparme sozusagen in den Baum reinzufahren. Die Teleskope, die schieben sich nacheinander raus und wir haben hier die Möglichkeit, bis auf 30 Meter Höhe auszulegen.
Der Arbeitskorb schwebt nun in Höhe der Baumspitze. Stefan Krellmann beginnt von oben nach unten zunächst die Äste und dann Stück für Stück den Stamm abzusägen. Ist kein Platz für einen Hubsteiger, können Baumfäller mit einer Ausbildung in Seilklettertechnik auch den Baum hinaufklettern. Und notfalls bleibt noch die Methode mit einem Kran.
Also große Baukräne, die dann sich beispielsweise vor dem Gebäude aufstellen, ein großes Seil runter zum Baum lassen. Dann kann man einzelne Baumteile an dieses Seil anbringen und erhebt es dann über das Haus, vorne auf die Straße und dann kann es da entsorgt werden.
So viel Aufwand klingt abschreckend. Abgestorbene Bäume einfach stehen zu lassen, ist allerdings keine Alternative, denn irgendwann werden sie umstürzen. Grundstückseigentümer haben aber eine Verkehrssicherungspflicht, sollten Bäume auf ihrem Grundstück also auch regelmäßig überprüfen, erklärt Philipp Stempel vom Städte- und Gemeindebund NRW.
Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn der Baum umstürzt auf das Nachbargrundstück, möglicherweise auf die Straße, möglicherweise läuft da gerade jemand lang und der Grundstückseigentümer muss im Zweifel dafür haften.
Viele Kommunen haben eine Baumschutzsatzung mit ganz unterschiedlichen Bestimmungen. Bevor man einen Baum fällen lässt, sollte man sich deshalb erkundigen, ob dafür eine Genehmigung nötig ist. Dann geht es ans Finanzielle. Je nach Aufwand kostet eine Baumfällung 500 bis zu mehrere tausend Euro. Ein Preisvergleich macht also Sinn. Dabei muss das auf den ersten Blick günstigste Angebot nicht unbedingt das Beste sein. Karl Jenicke vom Verband Garten- und Landschaftsbau NRW rät zur Vorsicht, wenn der Stundensatz ungewöhnlich niedrig ist.
Es gibt viele, die sind unglaublich günstig unterwegs. Sonst bezahlen sie einfach damit, dass derjenige dann vielleicht nicht so viel Erfahrung, nicht so viel Know-how hat und dann länger braucht, viele Sachen falsch macht und dann am Ende trotzdem teurer ist.
Aus einem Angebot sollte deshalb genau hervorgehen, um wie viel sich der Preis verteuert, falls die geschätzte Arbeitszeit überschritten wird. Es kann auch sinnvoll sein, einen Pauschalpreis zu vereinbaren, so Karl Jänicke.
Dass man sagt, Mensch, lieber Gärtner, wollen wir das hier nicht mit einer Pauschale machen, dass er für sich kalkuliert, so und so lange brauche ich. Und wenn er eben schneller ist, dann ist es schön für ihn. Und wenn er eben länger braucht, dann ist es eben etwas ungünstiger für ihn. Aber so hätten Sie als Kunde eben Planungssicherheit an der Stelle.
Was mit dem Holz des Baumes passiert, ist eine Frage der Absprache. Auf Wunsch übernimmt das Unternehmen die komplette Entsorgung. Wer will, kann den Stamm aber auch als Brennholz behalten und private Helfer stellen, um die Äste wegzuräumen. Das senkt in der Regel den Preis.
Anne Debus mit dem Verbrauchertipp. Können der Iran und die USA nach dem iranischen Vergeltungsschlag wieder abrüsten? Antworten gibt's ab 12:10 Uhr. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.